Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go, der Podcast für alle Führungskräfte, VerantwortungsträgerInnen und HR-Verantwortliche aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Leadership für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Heute habe ich wieder eine Gästin bei mir im Podcast, und zwar Dr. Julia Freudenberg. Julia ist CEO der Hacker School, einer Initiative mit der Vision, dass jedes Kind einmal programmieren lernen sollte, bevor es sich beruflich orientiert. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über Julias Weg, wie dieser Weg ihre Führung in der Organisation geprägt hat und prägt und welche Zukunftskompetenzen für Bildung entscheidend sind und welche Rolle dabei gesellschaftliche Verantwortung spielt. Denn wenn sich unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft gerade so stark verändern, dann stellt sich auch die Frage, welche Fähigkeiten brauchen Menschen zukünftig wirklich und welche Haltung braucht Führung, um Entwicklung möglich zu machen. Wenn du dich also fragst, wie wir Menschen stärker in ihre Selbstwirksamkeit bringen können, wie Lernen heute neu gedacht werden muss und was das für Führung in Organisationen bedeutet, dann bekommst du in dieser Folge viele spannende Perspektiven und Impulse. Ich kann dir versprechen, die Folge ist persönlich und inspirierend und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 113. Bevor wir jetzt gleich in die Folge einsteigen, möchte ich gern noch etwas in eigener Sache teilen. Und zwar wirst du es gleich hören und es wird auch in der Folge sichtbar, wie wichtig es ist, dass VerantwortungsträgerInnen aus unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Denn die Hacker School begreift sich auch als Brückenbauer zwischen Unternehmen, Schulen, Politik und Gesellschaft. Und auch für mich ist das ein Herzensanliegen, denn ich bin davon überzeugt, dass wir sehr viel von und miteinander lernen können. Und genau deshalb habe ich 2022 mein Leadership-Programm Zusammenwachsen entwickelt, bei dem ich ganz bewusst Führungskräfte aus der Wirtschaft, aus dem Bildungsbereich und der Verwaltung zusammenbringe, damit sie gemeinsam mehr über Führung lernen und diese bewusst und wirksam gestalten können. Und jetzt im Oktober startet mein mittlerweile 7. Kurs. Und wenn du denkst, dass das ein interessanter Entwicklungsraum für dich als angehende oder aktive Führungskraft sein könnte, dann findest du mehr Informationen zu dem Leadership-Programm in den Shownotes. Und bis 15.07. kannst du auch noch deinen Platz zum Early Bird sichern, also vereinbare einfach jetzt ein Kennenlerngespräch, sodass ich dir mehr zu dem Programm erzählen kann und wir gemeinsam gucken können, ob es für dich ein guter nächster Schritt ist. Und damit wünsche ich dir jetzt aber wirklich viel Spaß beim Zuhören mit dem Gespräch mit Julia Freudenberg. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wie ich eben schon anmoderiert habe, darf ich heute Julia hier im Podcast begrüßen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Und mich.
So, ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, dass wir erstmal einchecken müssen. Und ich habe mir eine Frage für dich herausgesucht. Und zwar, was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert?
Das Leben im Allgemeinen. Also für mich ist es wirklich so, was ich gerade an Selbstwirksamkeit lernen darf, und zwar durch riesige Herausforderungen, das ist total faszinierend und mich begeistert es wirklich, in einem Umfeld zu sein, wo ich sehe, mein Netzwerk ist stark, mein Netzwerk, da sind so krasse Menschen drin, mit denen ich so viel kriege und das inspiriert mich, jeden Tag wirklich mit coolen Menschen die Welt ein bisschen besser zu machen. Von daher, im Moment ist es das Leben und mein Netzwerk, was super begeistert ist.
So, und damit hast du ja schon eigentlich die super Brücke hergestellt zu dem, zu dem ich dich heute auch befragen möchte, weil du hast gesagt, Netzwerk, ich glaube, das Netzwerk spielt bei Hacker School eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Herausforderung, ich glaube, die hast du als CEO täglich. Und du hast auch gesagt, Selbstwirksamkeit. Und ihr seid ja mit einer ganz, ganz starken Mission oder Sinn, wie auch immer wir es nennen wollen, bei Hacker School gestartet. Jetzt bin ich schon so im Englischen mit drinne. Bevor wir aber da tief einsteigen, magst du dich erstmal den ZuhörerInnen vorstellen? Wer bist du eigentlich? Und vor allem, Was sollten wir unbedingt von dir wissen?
Wer ich bin, das frage ich mich übrigens täglich eigentlich. Von daher, aber ich habe lustige Antworten gefunden. Also, ich glaube, ich bin tatsächlich sowohl ein Produkt meiner Vergangenheit als auch meiner Zukunft, was vielleicht ein kleines bisschen schräg klingt. Ich hatte das große Privileg, mit Eltern aufzuwachsen, die mich, die uns geliebt haben und gewollt haben, die also tatsächlich auch insbesondere durch meinen Vater es geschafft haben, mir das Selbstbewusstsein mitzugeben, dass ich fest davon überzeugt bin, wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich das schaffen. Und sei es dadurch, dass ich eben wundervolle Menschen in die Hackerschool hole. Ich habe ein so großartiges Team, was so viel mehr kann als ich und an so vielen Stellen so viel besser ist. Das ist tatsächlich ein ganz tiefes Grundvertrauen, das ich aufbauen durfte. Wer bin ich konkreter? 47. Ich habe zwei großartige, hochenergetische Kinder. Ich habe seit 25 Jahren den coolsten ITler der Welt als meinen Partner, meinen Vertrauten und auch die Person, die mich in den absoluten Wahnsinn treibt. Also ein wundervolles Setting, auch privat in der Hinsicht, dass meine Mutter bei uns wohnt und ich unglaublich dankbar dafür bin, wirklich Familie als absoluten Stärke-Hub für mich zu haben. Ansonsten glaube ich, bin ich ein bisschen verrückt. Also zumindest sagt man immer, man muss nicht verrückt sein, um bei uns zu arbeiten, aber es hilft auf jeden Fall. Ich habe das Thema, eins meiner Lebensthemen tatsächlich mit der Hochbegabung entdecken dürfen oder müssen. Es hilft mir total, wirklich auch als Lead deutliche Fortschritte zu machen, zu verstehen, dass mein normaler Null einfach woanders liegt, ohne dass einen das einen besseren Menschen macht. Es macht nur einfach eine größere Klarheit über, wer man ist. Und ich bin jemand, der sehr davon überzeugt ist, dass Begeisterung und Selbstwirksamkeit eigentlich die Antwort auf fast alle Fragen des Lebens sind, weil Nein ist eine wundervolle Antwort für noch nicht und Selbstwirksamkeit ist etwas, wo wir so viel von Kindern lernen können, einfach mehr geilen Scheiß zu machen und daran zu glauben, dass es im Ende gut werden wird. Ja, ich glaube, das ist so ein Querritt auf unterschiedlichen Ebenen, aber etwas, was mir einfach, was mich ausmacht, sowohl in der Vergangenheit als auch für die Sicht der Zukunft.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt schon ganz viele Anknüpfungspunkte und du hast ja gesagt, so, wer bin ich? Auf jeden Fall auch sozusagen ein Teil aus der Prägung meiner Vergangenheit. Jetzt hast du schon ein Wort noch mit reingebracht, Hochbegabung. Und ich würde da gerne tiefer eintauchen und du zeigst da gerne die Grenze auf, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter. Weil ich glaube, das ist total entscheidend, weil ich glaube, jeder bringt sowohl in die Schule als auch in die Arbeitswelt eine Persönlichkeit mit und auch bestimmte Merkmale und auch Hochbegabung macht uns ja in einer bestimmten Art und Weise, du hast gesagt, so dein Normalnull ist woanders, aus. Und ich finde, genau diesen Aspekt sollten wir in der Arbeitswelt auch wieder mehr betrachten, ja, dass wir nicht alle gleich sind, sondern mit was in die Arbeitswelt kommen. Und das kann für den einen eine ganz, ganz große Qualität sein. Ja, und alle würden sagen, oh, super. Und gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung heraus, dass es auch Schattenseiten hat und dass es deshalb so wichtig ist, da auch unseren eigenen Weg zu finden. Und vielleicht magst du uns da mal mitnehmen. Wie hast du für dich deine Hochbegabung erlebt und vor allem, wie kannst du sie jetzt, und dann nehme ich das zweite Wort, was du noch reingebracht hast, in die Selbstwirksamkeit auch mitnutzen?
Also vorab, offiziell bin ich noch oder wie auch immer gar nicht hochbegabt. Mein IQ liegt unter 130. Ich hatte einfach so eine geile Zeit beim Test, wo ich auch fairerweise sagen musste, hätte man wahrscheinlich sogar noch passgenauer antworten können. Aber es war für mich tatsächlich ein Moment, wo eine Freundin genau diese Diagnose bei ihren Kindern hat erstellen lassen. Auch aufgrund sehr, sehr starker Indikationen hat sich selber mittesten lassen. Und wir kamen darüber ins Gespräch. Und ich habe halt eben auch ein Buch in die Hand gekriegt, plötzlich hochbegabt, was über tatsächlich überwiegend Leidensgeschichten von Menschen erzählt, wie sie das erlebt haben. Und ich muss fairerweise sagen, ich bin da recht smooth durchgeritten. Also klar kenne ich Imposter, klar kenne ich diese Selbstzweifel, wenn du Dinge schnell verstehst und andere halt irgendwie nicht. Und du dann denkst, Gott, was habe ich jetzt schon wieder übersehen? Oder auch dieses wieder hinterfragen von sich selbst, wenn jemand sagt, ey, so machen wir das, und du denkst, okay, hast du wirklich alles berücksichtigt? Da sind noch die Welten drumrum. Es war für mich einfach etwas, wo ich sehr, sehr viel für mich lernen konnte, weil ich auch durchaus in der Rolle als Geschäftsführerin, die ich eigentlich nie werden wollte, massiv angeeckt bin und das Feedback bekommen habe, dass ich mein Team total überfordert habe. Und ich habe es nie verstanden, weil, und nicht, weil ich in irgendeiner Weise ein besserer Mensch bin, sondern einfach, weil ich niemals in Erwägung gezogen habe, dass meine Denkgeschwindigkeit eine andere ist. Man hört das immer mal, aber man nimmt es ja nicht ernst. Und das war für mich etwas, wo ich unglaublich viel daraus ableiten konnte, wie ich führen möchte und auch, wie ich mit einfachen Sachen wie Wiederholungen umgehe. Natürlich weiß ich abstrakt, dass die Wiederholungen die Mutter eines guten Gedächtnisses sind, sagt man ja so. Ich persönlich muss immer mich aktiv daran erinnern, dass wenn mir jemand etwas zweimal sagt, ich nicht leicht unflätig zurückfrage, ob er oder sie davon ausgeht, ich hätte wohl nicht zugehört. Das habe ich doch schon mal gehört. Also es ist einfach etwas, wo ich für mich gelernt habe, mich ganz anders zu reflektieren, auch tatsächlich in Teilen weniger in Frage zu stellen und tatsächlich insbesondere für dieses Thema im Großraum Female und AI Leadership ganz anders zu lobbyieren, weil ich merke für mich, was für eine unglaubliche Erleichterung das für mich als Person bedeutet hat, zu verstehen, ich bin nicht blöd oder komisch, sondern ich denke halt einfach nur schneller und ich kann dadurch auch viel besser ableiten, wie anstrengend das durchaus für die Umgebung sein kann, um auch da wirklich intensiv darauf zu achten, Menschen nicht oder zumindest nicht öfter zu überfahren, sondern sie mitzunehmen. Also es war ein unglaublicher Erkenntnisgewinn und hat mir ein Vielfaches an Lebensqualität überhaupt ermöglicht.
Jetzt hast du schon so viele Aspekte reingebracht, was für Führung entscheidend ist, weil ich sage immer, Führung ist vor allem kein Aufgabenwechsel, ja, die kommen auch, aber was viel, viel entscheidender ist, ist ein Identitätsklärungsprozess. Wer bin ich eigentlich? Mit was komme ich rein? Was sind auch meine Stärken? Ja, und wo sind auch vielleicht meine blinden Flecken? Und wie prägt eigentlich Führung auch meine Selbstführung so und dieses, wie du gesagt hast, ja, ich bin so ganz, ganz schnell im Denken und damit kann ich vielleicht auch andere überfordern. Und welche Dynamiken entstehen eigentlich dadurch? Und ich finde, das ist so entscheidend. Und dann kommen wir doch schnell dann in diesen, führe ich vielleicht falsch, mache ich vielleicht was, bin ich die richtige Person, bin ich komisch, ja? Und einfach sich da selber anzunehmen und dann damit auch sozusagen die Qualitäten in das System geben zu können. Du hast jetzt gesagt, so, dieses Hochbegabung hatte, ich würde mal sagen, vielleicht einen Rahmen gegeben, das auch einzuordnen. Für mich, wir haben ja eben auch über die Master Skills Ausbildung von Michael Trautmann zumindest ganz kurz gesprochen und ich weiß, dass sie ja dort auch
Und
mit
Svanja Almers, Liebe geht raus.
ich weiß, dass die auch mit dem Clifton-Stärkentest
Oh
arbeiten.
ja.
Das mache ich auch ganz viel. Für mich war das so ein sehr gut. Julia hält gerade ihre Clifton hoch, ihre Ergebnisse. Und ich habe die Ausbildung auch gemacht und ich weiß noch, als ich das erste Mal die Testergebnisse hatte, und bei mir steht ganz oben, du darfst gleich auch gerne auflösen, was bei dir steht, Strategie. Und ich dachte, ich bin überhaupt keine strategische Person, weil ich was ganz anderes damit verbunden habe. Ich dachte, warum mache ich jetzt überhaupt diese Ausbildung? Und als ich dann aber gelesen habe, was dahinter steckt, dachte ich, total eins zu eins. Und das ist nämlich genau das, was du auch sagst. So, ich war immer so bam, bam, bam. Und habe die anderen immer hinter mir gelassen, die haben noch nicht das Problem verstanden. Ich war schon fünfmal an der Lösung. Und dadurch, dass ich das jetzt auch benennen kann, ich glaube, ich wusste es schon vorher, aber benennen kann, kann ich es nochmal viel bewusster in Führung einsetzen. Und ich glaube, da hilft uns diese Selbstklärung und dieses, okay, das bin ich vielleicht, ja, und wie kann ich das einsetzen?
Ja, ich muss total lachen, weil es genau da reinfällt und es ist genau in die Zeit, wo ich bei diesem wirklich großartigen Programm von Michael und Svanche mitmachen durfte. Genau in die Zeit ist diese Diagnostik gefallen. Und das Witzige ist, als ich eben halt diese Auswertung von dem Clifton Strength Finder hatte, war mein erster Gedanke, ich meine, du siehst den Farbkanon, mein erster Gedanke war, Scheiße, ich habe überhaupt nichts Blaues in den Top Ten. Und das ist etwas, wo ich gedacht habe, wie bekloppt bin ich eigentlich? Es geht hier um Stärken. Und ich habe tatsächlich durchaus ausgeprägte Team-Mindsets Gedanken drin, wo es mir wirklich auch um die Sache geht. Aber ich merke halt einfach, wenn es, ich habe andere Stärken. Und als erstes zu denken, was habe ich eigentlich nicht? Dann habe ich einen Moment gebraucht, mich damit anzufreunden, dass tatsächlich Wissbegier bei mir auf Platz 1 steht. Also ich bin ein Schwamm. Ich kann seitdem mich viel besser darüber amüsieren, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag mindestens ein Buch lese. Ich habe das jetzt gerade auf 2 Bücher pro Tag erhöht, weil ein Buch war das Thema, Sachbuch zu lesen. Also wirklich auch sich, also zum Beispiel Vera Starker oder so, die Bücher schaffe ich nicht an einem Tag, die sind zu geballt mit Inhalt. Aber auch so Themen oder sowas wie die Let Them Theory von der Mel Robbins, das schafft man locker in wenigen Stunden. Also die 400 Seiten hätte ich auf, ich habe gesagt, 80 Seiten hätten gereicht. Svante Albers sagte, 2 wären auch okay. Also du weißt, worauf ich raus will, aber dann noch ein bisschen Englischtraining fürs Hirn dazu zu kleben und irgendwelche Schundromane zu lesen. Also es ist für mich ein Setting, wo ich viel besser dieses leicht Nerdige der Wissbegier annehmen kann und dann Themen Arrangeur, Tatkraft, Leistungsorientierung, Überzeugung. Jeder, der mich kennt, sagt, ja, hätte ich an der Stelle genauso ausgegeben. Es ist einfach etwas, wo ich ein bisschen gebraucht habe, aber wirklich anzufangen, in die Richtung zu denken, die Selbstführung entscheidet darüber, wie ich führen kann. Und mich überhaupt erst mal kennenzulernen. Ich bin jetzt Mitte 40, hätte man vielleicht auch ein bisschen früher mit anfangen können. Aber mich kennenzulernen und auch durch das Programm von Michi und Svante nochmal, ich will nicht sagen, anzufangen, mich zu mögen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu psycho, aber wirklich zu wertschätzen, was ich mit diesen Stärken eigentlich machen kann, aber auch ganz, ganz sensibel Richtung des großartigen Teams, was ich eben halt, dem ich in der Hackerschool dienen kann oder wie du Führung definierst, wirklich achtsam damit umzugehen, durch diese besondere Prädisposition, die ich halt einfach mitbringe, wirklich Menschen nicht zu überfordern, sondern das dafür zu nutzen, vielleicht auch mal die Extrameile zu gehen, vielleicht völlig irre Ideen zu entwickeln, aber sie vorsichtig zu teilen, nicht zu überfordern. Das war für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, mich anzunehmen und eben halt durch auch zunehmend eine achtsame Selbstführung, ich glaube auch viel mehr für die Hackerschool oder Hack the World a Better Place halt erreichen zu können.
Und ich finde, das ist so entscheidend, dieser Blick auf die Stärken, weil ich spannend, dass du jetzt gesagt hast, du hast deinen Farbcode so gesehen oder gesagt, da ist ja gar nichts Blaues, Beziehungsaufbau. Und ich habe gleichzeitig, also ich habe ja auch ein eigenes Leadership-Programm, und wir machen dort auch mal im ersten Modul ganz viel Selbstführung und diesen Clifton-Test. Und ich habe oft dann Teilnehmer dabei, die sagen, ja, aber ich bin Führungskraft und ich habe ja überhaupt nichts im Einflussbereich, nichts Oranges unter den Top 10, so, ja. Und das Spannende ist, wir gucken oft schnell darauf, was fehlt uns
Ja,
eigentlich.
so German.
Und ich mache an der Stelle immer eine Übung und sage, wenn du Rechtshänder bist, ja, nimm jetzt den Stift in die linke Hand. Und wenn du Linkshänderin bist, so, oder Linkshänder, nimmst du jetzt den Stift in die rechte Hand. Und du schreibst dreimal denselben Satz. Ich setze jeden Tag meine Stärken ein. So, und dann sitzen sie da konzentriert, krakelig, kommt dann irgendein Satz raus, ja, beim dritten Mal hast du schon immer so ein Uff. Und dann sage ich so, und jetzt nehmt ihr die Hand, Julia fängt an zu schreiben. Und dann sage ich immer, jetzt nehmt die Hand, mit der ihr gewöhnlich schreibt. Ja, und dann fließt das auf einmal. Und dann sage ich so, und jetzt guckt euch bitte mal dieselben Ergebnisse an. Und das ist ganz viel, was wir in Personalentwicklung, in Mitarbeiterentwicklung machen. Ja, wir gucken mal, was kannst du nicht und trainier das noch. Und das ist anstrengend.
Ja.
Anstatt darauf zu gucken, hey, was ist deine Stärke? Und du kannst super kommunizieren. Komm hier, kommst du noch in ein Kommunikationstraining, weil du dann noch besser wirst und es richtig Spaß macht. Ja. Und ich glaube, diesen Blick dahin sieht gut aus. Und diesen Blick brauchen wir. Und so wie du auch gesagt hast, du kannst dann noch besser eigentlich deine Art von Führung ausbilden und die Person in dein Team holen. Und sie auch darin bestärken. Und ich sage dann immer, dann wird aus 1 plus 1 schnell mehr als 2.
Es kommt auch hinzu tatsächlich, dass ich immer mehr lerne, auch bewusst Sachen nicht zu machen, die ich halt nicht so gut kann. Die auch wunderbare Katharina Hopp sagt immer, hey Julia, du schreibst zu viel mit der linken Hand. Also ich habe große ausgeprägte Stärken, aber ich habe auch Sachen, die ich zwar kann, die aber unglaublich viel für mich kosten. Also wirklich so, das sind manchmal Struktursachen, das sind manchmal völlig wurscht, aber da auch zu sagen, Kinders, ich brauche Unterstützung an den und den Punkten. kostet es mich so viel mehr. Ich kann an anderen Stellen mehr bewerten. Wo kann ich euch unterstützen? Und umgekehrt, dass wir uns da mehr wirklich darauf fokussieren, was jeder gut kann. Also auch im Sinne, ich denke schon, dass es wichtig ist, auch mit einigen Schwächen sich auseinanderzusetzen. Aber wie viel mehr kann man daraus machen, wenn man wirklich auch das Wissen hat, dass man in den Stärken arbeiten kann? Und für mich ist es halt einfach etwas, also wir Frauen beschweren uns ja ganz häufig, dass wir immer zu sind. Also die Zuschreibung haben, ich bin zu. Ich bin an ganz vielen Stellen einfach wahnsinnig intensiv. Auch ich merke gar nicht, wie schnell ich bin. Ich habe mein Leben lang, das heißt doppeltes Tempo gemacht. Ich habe parallel studiert und gearbeitet. Ich habe Elternzeit gehabt und promoviert. Ich habe Doktorarbeit fertig gemacht und die Hackerschool geleitet. Ich habe jetzt eine wichtige Rolle im Leben meiner Kinder und habe ein skalierendes Startup oder Scale-up oder wie du es nennst. Und es macht mir nichts aus, aber ich habe das nie gesehen. Und das wirklich zu verstehen, ich habe trotz größter Wertschätzung und dem allergrößten Bemühen auch Menschen wirklich bei uns überfordert. Und das ist etwas, das tut mir wahnsinnig leid, das möchte ich auch nicht wieder machen. Ich versuche überall so reflektiert wie möglich reinzugehen, aber das eben zu wissen, dass man trotzdem okay ist und dass auch die Fähigkeiten, die man hat, etwas wirklich bewirken können, insbesondere im Kontext. Das ist tatsächlich was, das muss ich mir auch ab und zu sagen. Also ich kenne das Imposter-Problem sehr, sehr gut und sehr, sehr persönlich. Aber wirklich auch reinzugehen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, du hast doch einen Knall. Jetzt sei mal bitte nicht noch strenger mit dir selber als nötig. Das ist auch was, woraus ich tatsächlich zunehmend Lebensqualität ziehen kann.
Und ich glaube, das ist, wenn wir das schon mal so festhalten können, für persönliche Entwicklung, sei es auch als Führungskraft, so wichtig zu sagen, ich erkenne meine Stärken an und ich lasse mir auch nicht einreden von außen. Ja, ich habe auch ganz oft gehört, Romy, du bist viel zu schnell und so. Nein, das ist mein Tempo. So, und mich strengt es an, langsam zu sein. Und gleichzeitig, das ist mich kein weder das eine noch das andere, so, sondern gleichzeitig einfach diese Bewusstheit zu haben, mein Tempo muss nicht das Tempo des anderen sein.
Ja.
So, ich glaube, da kann Verbindung bei uns selbst entstehen und Verbindung zu den anderen und zu sagen, aber dennoch muss ich mich nicht ausbremsen, sondern wir können gucken, wie gestalten wir eigentlich die Rahmenbedingungen, dass beide Tempi, heißt das Tempi dann, nebeneinander her existieren können.
Dass jeder ein unterschiedliches Tempo hat, das Bauern.
Genau. Ja, und ich finde, das ist total spannend. So, jetzt haben wir schon so drüber gesprochen. Was sind deine Stärken? Was war vielleicht auch so seine Selbsterkenntnis auf deinem Weg so in der Führung, auch als CEO von der Hacker School? Ich weiß nicht, ob alle ZuhörerInnen überhaupt wissen, was ist eigentlich die Hacker School und was verfolgt ihr damit? Vielleicht kannst du uns noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Und was waren vielleicht so die Learnings? Wenn ich richtig recherchiert habe, bist du ja seit 2017 CEO.
Yes.
Das heißt, fast 10 Jahre. So, was würdest du sagen, war in dieser Zeit, du hast schon gesagt, so, dass du manche überfordert hast und dass es dir auch leid tut. Ich finde, das darf auch ein Erfahrungsprozess sein. Was waren vielleicht noch so im Rückblick, weil du hast ja gesagt, Vergangenheit prägt uns, auch so Learnings, die du anderen gerne mitgeben würdest?
Wie lange wolltest du den Podcast? Fast 10 Jahre ist tatsächlich echt mal eine große Zeit. Was ist die Hacker School? Also ist 2014 tatsächlich schon gegründet worden und es gibt diese zwei Mythen über mich. Ich habe nicht die Hacker School gegründet. Ich habe nicht in theoretischer Informatik promoviert, sondern in der BWL zur beruflichen Integration von Geflüchteten. Also ganz anderes Themenfeld. Die Hacker School ist 2014 gegründet worden, um junge Menschen einfach mal programmieren zu lassen und rauszufinden, hey, wie ist denn das, wenn ihr das wirklich mal ausprobiert? Habt ihr vielleicht auch Bock, eine Ausbildung da zu machen und so weiter? Weil ganz viele Vorurteile da sind, weil ganz viele Unklarheiten da sind, wie tatsächlich sich solche Arbeitsfelder ausgestalten. Und da wir ja das Land der Vorurteile sind in Deutschland, wollten wir das gerne einfach mal durch erwachsene Begeisterte, zu jugendlichen Begeisterten die Brücken bauen. Wir haben ganz viel ausprobiert, wir haben uns groß weiterentwickelt. Ich habe das da offiziell auch alleine gestartet, dann als wir erstmal nicht Personal einstellen konnten. Ich habe jetzt über 80 Leute im Team. Wir sind deutschlandweit aktiv in unterschiedlichen Formaten. Wir haben rein außerschulisch angefangen und sind dann in Corona auch wirklich aufs Virtuelle gegangen und in die Schulen, um die Kinder da zu erreichen. Und wir sind gerade durch zwei Organisationsentwicklungen durchgegangen, dass wir sowohl die Ablauf- als auch die Aufbauorganisation angefasst haben. Das heißt, wir haben sehr stark in Prozesse, in Agentic AI investiert, in einfach Wege, wie wir die Hacker School so aufbauen können, dass diejenigen, die mitmachen, also die Ehrenamtlichen aus Unternehmen oder Hochschulen, sowie die Schulen selber, dass wir das einfacher zusammenbringen können und dass wir auch den gesamten Aufbau der Hacker School so strukturieren, dass wir einen Bereich haben, die Matrix, wo wirklich das Wachstum stattfindet und das quantitative Wachstum, und einen Bereich, den Explore-Bereich, wo wir letztendlich Entwicklungsprojekte anstoßen, wie wir die Matrix besser machen können und so weiter. Das heißt, natürlich rumpelt es im Maschinenraum, ist überall, wenn du unter den Teppich guckst, sind überall Sachen, die anders sein könnten. Aber ich halte uns für wirklich, also wir machen uns sehr viele Gedanken drüber. Wir sind nach meiner Wahrnehmung auf dem Weg in eine wirklich tolle Professionalisierung und haben sehr, sehr viel Begeisterung, erreichen bummelig 30.000 Kinder im Jahr, wollen das anwachsen bis auf eine 750.000 Kinder pro Jahr. Also riesige Ziele, es ist völlig unmöglich, also lass es uns starten. Und das sind eben auch genau diese Prozesse, die du als Organisation aushalten musst. Also Wachstumsschmerzen ist mein zweiter Vorname, glaube ich, mittlerweile. Und ich kann für mich sagen, dass ich eine unglaubliche Lernkurve bei mir sehe. Ich hätte sie einigen aus meinem Team gerne erspart, weil auch so Wachstumskurven von Geschäftsführung ist durchaus was, was nicht geräuschlos an einer Organisation vorübergeht. Aber ich kann zumindestens doch, glaube ich, mit guter Überzeugung sagen, dass mein Team weiß, dass es diese Wachstumskurven gibt, dass ich immer aus dem besten Wissen und Gewissen heraus handle und dass wir auch gemeinsam versuchen, die Entwicklung der Hacker School so zu treiben, dass es wirklich ein toller Arbeitsort ist. Im Moment ist es überall noch ein kleines bisschen viel zu viel und wir versuchen, ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Die aktuellen Zeiten sind mega tough, einfach auch für Sozialunternehmen, 3 Millionen Euro im Jahr zu fundraisen. Das ist einfach nicht witzig. Und da zu gucken, wie kriegen wir es trotzdem hin, dass wir die Lasten fair verteilen und dass wir wirklich die Freude am Arbeiten nach vorne kriegen, da habe ich auch in meiner Lead-Funktion wahnsinnig viel lernen dürfen.
Also auf jeden Fall kannst du mal ganz viele Sachen in eine Aussage bringen, wo ich schon wieder andocken kann. Das allererste, und ich lieb's, Julia, ich lieb's, weil das challenged ja mich auch ein bisschen beim Zuhören. Als allererstes, weil mir ist Wirksamkeit immer wichtig und ich möchte gute Sachen gerne voranbringen und ich möchte auch guten Dingen die Veränderung in der Gesellschaft antreiben, auch immer einen Rahmen geben. Deshalb in den Shownotes wird es einen Link geben, wenn ihr sagt, ich möchte mich engagieren, ich möchte spenden, ja, oder ihr habt ja auch ehrenamtliche Unternehmen, die in die Schulen gehen und die Begeisterung fürs Programmieren an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Ihr findet alle Informationen zur Hacker School in den Shownotes. Guckt da rein. Das schon mal als erstes, dass ich das nicht vergesse. Und dann, ich kann mich erinnern, ich habe meine Podcast-Folge mit einer Schulleiterin gemacht. Da habe ich genauso viel Energie und Begeisterung gespürt wie jetzt hier bei dir. Und sie hat damals gesagt, sie musste lernen, dass sie nicht everybody's darling ist. Und als du jetzt so gesprochen hast, habe ich so, ich würde das ihre Aussage jetzt noch ergänzen, sie auch zu lernen, dass niemand perfekt ist. Ja, weil du gesagt hast, so, es ist Wachstumsschmerz. Und ich fand, du hast eine ganz entscheidende Aussage gemacht. Was aber entscheidend ist, ist die Haltung dahinter. Ja, ich werde als Führungskraft nicht immer alles richtig machen. Das können wir nicht. Ja, dann dürfen wir nichts machen, auch das wäre quasi ja nicht das Richtige vielleicht. Aber entscheidend ist ja, dass ich es aus der Verbindung mache, dass ich es aus bestem Wissen und Gewissen mache und bereit bin zu lernen und Feedback zu bekommen. Und ich glaube, ich wurde jetzt letzte Woche auf dem Panel gefragt, und wahrscheinlich würdest du es noch anders ergänzen, was ist die Zukunftskompetenz, die Führungskräfte lernen müssen? Und ich habe gesagt, Spannung nicht zu reduzieren, sondern Spannung auszuhalten und Spannung zu nutzen, denn wir brauchen Spannung, ja, um uns entwickeln zu können, um wachsen zu können und auch anzuerkennen, es darf rumpeln im Maschinenraum, weil wir genau da das Potenzial für Wachstum sehen.
Oh, wow, das ist richtig, richtig gut. Also ich habe gerade über, guck, was du noch alles verlinkst in den Shownotes, die Virginia Thron auch zwei Fortbildungen halten dürfen zum Thema Female AI Leadership und wo es wirklich auch um Führungskompetenzen für die Zukunft geht. Und da sind es auch ganz viele Details, die auch oft weiblich bisher zugeschrieben sind. Also du kannst ganz viele von den AI Leadership Skills, kannst du mehr oder weniger Female Leadership Skills mit zuordnen. Und es ist es tatsächlich, Räume zu lesen, Spannungen zu halten, und aus Komplexität eine Richtung zu entwickeln und insbesondere auch zu gucken, sich nicht vor Entscheidungen wegzuducken, sondern, und das ist super schwer, das auch wirklich auszuhalten. Und ich sage mir immer, ich bin der Hackerschool verpflichtet und ich schätze jeden einzelnen Menschen, der bei uns arbeitet, aber meine Rolle erwartet es, tatsächlich das große Ganze im Blick zu behalten. Und ich habe jetzt als ganz konkretes Beispiel heute Morgen eine der blödesten Nachrichten schreiben müssen, die mir untergekommen ist. Wir haben eine wundervolle Kollegin bei uns, die sich jetzt aber auch nach extern weiterentwickelt hat. Und da ging es darum, können wir sie noch weiter als in einem Beraterkontext beschäftigen? Und wir haben gerade eine aus unterschiedlichen Gründen eine extrem angespannte finanzielle Situation. Und dann ist teamintern die Entscheidung gefallen, nein, wir kriegen das auch so hin. Das ist im Moment, wir können das im Moment nicht, wir müssen es anders lösen. Und diese Nachricht zu überbringen, ist auch was, wo ich merke, ich habe so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Monopol auf das Überbringen auch schlechter Nachrichten, sondern auch auf das Kontextualisieren und da auch wirklich zu sagen, eine kurze Nachricht mitzuschreiben, es gibt noch ein Update, das und das ist aus dem und dem Grunde nicht möglich, ich möchte aber auf gar keinen Fall, dass das für dich auch blöd ist. Sag mal, die und die Möglichkeiten haben wir. Wie gehen wir damit um? Können wir später reden? Und jetzt auszuhalten, dass da auch nicht sofort eine Antwort kommt, das ist nicht einfach. Und ich merke tatsächlich, dass auch das, du hast ja auch häufig eine Hochintelligenz mit einer Hochsensibilität in irgendeiner Form verknüpft. Das habe ich jetzt einfach nicht testen lassen, weil da möchte ich das Ergebnis nicht wissen, ganz ehrlich. Aber ich merke, dass das tatsächlich etwas ist, ganz klar zu sagen, ich habe den Luxus nicht, darauf zu optimieren, dass die Menschen mich mögen. Das ist zwar etwas, was mir personell eigentlich ganz schön liegt, aber auf der anderen Seite ist es etwas, wo ich sage, das muss ich lernen. Das ist mein Beitrag, wo ich auch ein bisschen kämpfen muss. Das ist nicht schön, aber es ist, wenn du das große Ganze im Blick hast und auch wirklich sagst, Beruf und Berufung hat mehr gemeinsam als nur ein paar Buchstaben. Das ist dann einfach der Preis, den man bezahlen muss und am Ende ist eine schwere Entscheidung häufig die, die unterm Strich weniger kostet, weil ansonsten mit etwas zu gehen und zu sagen, du hast da Gelder freigegeben, die du eigentlich dringend anders gebraucht hättest und du hast es gewusst, aber du hast dich nicht getraut, das ist nach hinten raus immer teurer und hat, also, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, nicht nur finanziell, sondern auch emotional. Und es ist richtig schwierige Entscheidung, dich aufzuschieben, macht sie nicht schöner. Aber es ist tatsächlich etwas, was man als Führungskraft lernen muss, das auszuhalten.
Und an der Stelle sage ich auch immer gerne, wir sind nicht verpflichtet, für alle immer das Beste zu tun, weil das können wir gar nicht. Ja, aber wir sind verpflichtet, in gewissermaßen Klarheit herzustellen. Und ich sage immer, wenn wir eine Entscheidung verschieben, ist das... hat das nichts mit Klarheit und Orientierung zu tun. Und was ich immer ganz viel erlebe, so in der Arbeit mit Führungskräften, Klarheit wird oft mit Strenge oder mit Härte verwechselt. Ja? Und ich sage, nein, wir müssen das große Ganze im Blick sehen, so wie du es gesagt hast, und sagen, was ist dafür gerade die bestmöglichste Option, die ich wählen kann? In den Rahmenbedingungen, die ich habe.
Es gibt ja auch ein ganzes Buch dazu, ne? Clear is kind. Also das ist, es ist tatsächlich genau, wie du sagst, und mir fällt es manchmal auch schwer, diese Klarheit bedingungslos umzusetzen, weil Klarheit häufig wirklich mit ja Verletztheit auf der anderen Seite einhergeht. Das braucht dann oft eine Zeit und dann ist es doch gut, dass man klar gewesen ist. Aber genau wie ich das jetzt sage, ich habe klar geschrieben, was geht und mit gebeten, dass wir dazu sprechen. Es ist trotzdem total unangenehm, dass ich mich jetzt frage, ist da jetzt Enttäuschung, Verletzung? Wahrscheinlich beides. Ich weiß es nicht, noch nicht. Aber das ist tatsächlich etwas, das muss, meine ich, man ganz aktiv steuern und auch da in den sauren Apfel beißen. Es fühlt sich nicht immer sofort gut an, aber langfristig ist es die richtige Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite an der Stelle mal ganz gerne mit der GfK, weil ich sage, die gibt uns immer die Möglichkeit. Und da ist, glaube ich, auch die Haltung entscheidend. Ja, Entscheidend ist immer, wie wir etwas sagen. Und bleiben wir damit in Verbindung? Und können wir auch der anderen Person den Raum geben, den sie braucht?
Oh ja.
Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, wenn ich mal nicht weiß, welche Bücher ich noch lesen kann. Also mein Stapel ist riesig. Meine Wissbegier ist auch hoch, aber irgendwann hat doch mal was anderes Prioritäten, rufe ich dich an. Ich glaube, du hast auf jeden Fall noch ein paar Buchtipps, die ich lesen kann.
Insbesondere auch bei Vorträgen eilt mir der Ruf mittlerweile voraus, ich sei eine wandelnde Bibliothek, und dann kriegen immer Leute die Aufträge, die Bücher nachher noch per Link zu verteilen. Ja, ich glaube, das Lesen bildet und es erweitert den Horizont, und für mich ist es die coolste Weise, in andere Welten einzutauchen. Also ich bin Waldorfschüler und ohne Fernsehen aufgewachsen. Also Bücher und ich sind auf Augenhöhe.
Also ich glaube, wir entdecken immer mehr Parallelen, weil in meinem Zuhause gibt es auch keinen Fernseher und alle fragen sich immer rum, wie geht das? Was machst du dann eigentlich? Ich sage, es gibt viele schöne andere Sachen. Und tatsächlich liegt Let Them auch noch bei mir auf dem Bücherstapel. Ich werde es dann auf jeden Fall jetzt auch nach ganz oben packen.
Kann man sehr schnell lesen. Mach dir da keine Sorgen. Das geht wirklich zügig.
Du hast jetzt gesagt, Lesen ist sozusagen ja auch ein Tor zur Welt. So würde ich das mal ein bisschen übersetzen. Die Hacker School sagt, Programmieren ist auch sozusagen ein Tor zur Welt oder auch eine Zukunftskompetenz. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen, du darfst gerne widersprechen. Und damit, dazu gibt es auch ein Buch, stimmt, von Was ist was? Ich habe es schon bei LinkedIn gelesen. Vielleicht kannst du mal einordnen, warum siehst du Programmieren als Zukunftskompetenz an? Und ich glaube, die Mission von der Hacker School ist ja, dass jedes Kind programmieren lernen sollte, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Und vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Warum bist du überzeugt, dass das so wesentlich ist?
Oh, herrliche Fragen. Ich bin sehr, sehr gerne hier bei dir, liebe Romy. Also, es ist mein ganz großer Wunsch, dass jedes Kind auf jeden Fall das Programmieren mal ausprobiert oder für sich wirklich einmal erfahrbar macht, bevor es sich für einen Beruf entscheidet. Lernen ist jetzt ein ganz großer Begriff. Also meine Erwartungshaltung ist nicht, dass sie die Ausbildung fertig haben, bevor die Schule durch ist. Es ist eher darum, wirklich am Rande der Komfortzone sich mit Zukunftstechnologien auseinanderzusetzen. Und wie soll ich das sagen? Also Computer gehen nicht wieder weg, das Internet wahrscheinlich auch nicht. Und that's what we've got, und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wir sind in Deutschland das Land der Ingenieure, nicht so sehr das Land der Digitalisten, auch egal wie du das Wort jetzt im Detail nimmst. Und ich möchte so gerne, dass wir die ganzen Vorurteile, die auch in der deutschen Gesellschaft so unglaublich verbreitet sind, dass wir die mal an den Ohren durch den Dreck schleifen. Also irgendwie in der Richtung, dass wir immer noch Aussagen haben, wie auch für ein Mädchen ist eine 4 in Mathe doch gar nicht schlecht. Die ist auch für ein Mädchen mies. Also eine 4 bedeutet einfach, ich habe signifikante Lücken. Und mit Lücken in den Unterricht zu gehen, bedeutet in der Regel, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich mit Angst lernen muss. Und wenn die Rezeptoren auf Fight or Flight sind, dann ist da nichts mit Lernen drin. Das ist dann wirklich ein schmerzhafter Prozess. Und ich möchte so gerne, dass Kinder Begeisterung am Lernen erfahren und dass sie für sich auch Lernen am Rand der Komfortzone erfahren und dass sie keine Angst vor Digitalisierung haben. Viele Erwachsene verwechseln KI mit Terminator 3, Arnold Schwarzenegger und sein Gegenspieler. Mann, mit Angst kannst du nicht lernen. Und das ist wirklich das, was mich begeistert. Ich liebe diese Definition, Glücksdefinition nach dem Flow-Ansatz ist das, glaube ich, dass wenn du etwas unter Aufbringung deiner kognitiven, haptischen, aller Fähigkeiten und Netzwerk und was immer du hast, du bringst alles auf den Tisch und du kriegst es gerade eben hin. Das ist das geilste Glücksgefühl, was du erfahren kannst. Und was wäre, wenn wir es schaffen, der einsamsten Generation aller Zeiten, die heranwächst, der Kinder, die mit dem Handy im Schlafzimmer aufwachsen und angstgetrieben traumatisiert sind, was wäre, wenn wir es schaffen, ihnen die Fähigkeiten an die Hand zu geben, an sich selber zu glauben und rauszufinden, dass sie selber geilen Scheiß machen können und damit deutlich weniger Zukunftsängste zu haben? Das ist das, was mich treibt. Mündige Nutzung von Digitalisierung, mündige Nutzung von KI und Selbstwirksamkeit und Verantwortung dafür. Ich glaube, wenn wir mit diesen Metaskills reingehen, haben wir doch echt noch ganz gute Chancen, da vernünftig abzuschneiden. Und das ist da, für mich ist Programmieren ein Tool, ein Vehikel, um genau diese Selbstwirksamkeitserfahrung am Rand der Komfortzone und im Tech-Bereich zu machen. um halt für Zukunft zu begeistern.
Ich musste so schmunzeln, weil ich bin ja Mathematiklehrerin, und ich musste mit so Aussagen, Mathematik braucht die Welt nicht, ja, kämpfen. Und ich habe auch immer gesagt, Mathematik ist für mich nur ein Behälter. Also ich muss ja irgendein Thema im Unterricht behandeln. Aber um genau das, nämlich Selbstwirksamkeit, ich kann was schaffen, ja. Und so, und ich kann glauben, ich kann es nicht lösen. Und wenn ich es aber vielleicht auf einem anderen Weg mache, komme ich zu einer Lösung. Und ich sehe, worin da vielleicht der Sinn ist, ja. Und dahingestellt, so bei manchen Sachen konnte ich meinen SchülerInnen wirklich nicht erklären, warum sie das lernen müssen. Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber dann lernen wir wenigstens abstraktes Denken, hat auch Ziel. So, also da steckt ja viel mehr dahinter als nur dieses Programmieren. Das ist ja das, was wir im Äußeren sehen. Und ich glaube, ja, dieses Selbstwirksamkeitserleben, dieses, ich kann mir selber eine Lösung gestalten, und ich habe auch noch mal auf eurer Website vorher gespickt, so auch dieses Fehler machen. So, und wir müssen beim Programmieren auch ausprobieren und merken, es geht nicht weiter. Ich weiß noch, wie ich in der 9. Klasse dachte, wo ist diese verzweifelte Leerstelle, die ich übersehen habe, warum das jetzt nicht funktioniert? Manchmal bin ich wirklich,
Ja.
ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wahnsinnig geworden.
Bitte ganz.
So, also ja, die Frage ist ja immer, wir brauchen nur etwas, an dem wir was machen können. Und ich glaube, dieses Darunterlernen und auch noch das Programmieren, wenn wir so auf die Welt gucken, wie sie in die Zukunft geht, ist, glaube ich, ein sehr guter Match.
Ja, und damit hast du die Erklärung, warum es die Hackerschool gibt. Also die meisten, die im IT-Bereich gelandet sind, hatten irgendwie so, ja, über Verwandte und Freunde und vielleicht oder irgendwas. Aber tatsächlich strukturiert zu gucken, wie können wir das wahre Leben in die Schule bringen? Wie können wir ehrenamtliche ITler oder Studis oder sonst was mit den Kindern interagieren lassen, dass die Kids auch sehen, es gibt Jobs, die richtig, richtig Bock machen. Also ich habe noch nie gesagt, ich muss arbeiten. Mein Mann ist genauso. Mein Mann ist sowieso die größte Inspiration für mich, die ich noch ergänzen könnte zur allgemeinen Weltlage von vorhin. Einfach, der lernt ja nicht, der entdeckt, der fräst sich in Themen rein, der probiert Dinge aus, um rauszufinden, ob es geht. Und das ist so dieses Entdecker-Mindset. Das macht so mutig, weil du dein Circle of Influence so viel größer kriegst und nicht, also, wir haben ja eine Weltlage, an der kannst du verzweifeln. Wir haben ein globales System, was von drei Senioren in fragwürdigstem Mindset dominiert wird. Wertesystem, okay, also mit ohne Wertesystem vielleicht, wie auch immer. Aber da tatsächlich zu sagen, wow, es braucht eine Menge Energie und auch wirklich Überzeugungsoptimismus, da nicht kirre zu werden. Und da wirklich zu schauen, was kann ich verändern? Wie kann ich auch wirklich Impact auf das Leben junger Menschen ausüben? Das ist so, so wichtig. Und die Selbstwirksamkeitserfahrung ist, glaube ich, maßgeblich darüber entscheidend, ob jemand sich erfolgreich verorten kann oder nicht. Und da möchte ich meinen Beitrag leisten.
Jetzt hast du noch einen entscheidenden Punkt reingebracht, der zumindest für mich auch die Hackerschool ausmacht und den du auch bei der Check-in-Frage schon gesagt hast, das Netzwerken. Weil natürlich, wir können programmieren, lernen, indem wir uns irgendwie so einen Selbstlernkurs anschauen. Ja, dann hätten wir vielleicht das abstrakte Denken, das Programmieren. Und gleichzeitig hast du ja jetzt auch eben gesagt, so, euch geht es auch darum, Ehrenamtliche, ITler aus Unternehmen hinzubringen, weil wir natürlich auch ganz viel über Vorbilder, über die Begeisterung und über Beziehung lernen. Und weshalb siehst du auch, sagen wir mal, nicht nur Bildung und Schule in der Verpflichtung, Programmieren und digitale Zukunftskompetenz den Raum aufzumachen? Ich will nicht lernen sagen. Lernen, die klingt immer so, als würden wir vor der Klasse stehen. Ich hatte damals schon Probleme. Ich wollte mich auch nicht Lehrkraft nennen, sondern sozusagen die Verantwortung in Politik, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, in den Ehrenamt. Und welche Wirkung können wir damit erreichen, wenn es halt alle betrifft und nicht nur ihr oder die Schule?
Die besten Partys sind doch die, die nicht nur in der Küche stattfinden, sondern wo jeder was mit zur Party bringt. Und für mich ist es wirklich dieses Konstrukt, wenn wir das Leben als solches wertschätzen, sind die Kinder doch unser Schlüssel, die nächste Generation ist doch das, was wirklich den Unterschied macht. Und diese jungen Menschen in den Fokus des Denkens zu rücken, ist etwas, wo wir noch wahnsinnig viel lernen müssen. Auch insbesondere in Deutschland, man sieht, warum war der erste PISA-Schock so groß? Da waren die Eltern eine Majorität in Deutschland. Heutzutage sind sie das nicht mehr. Und du siehst, wie sich da auch der Lobbybereich verschiebt. Für mich ist es ein Thema, wo ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob ich ein sehr mündiges Umgehen damit habe, aber ich habe im Moment den Weg gefunden, dass ich Informationen, die mir Energie rauben, punktuell tatsächlich ausblende, einfach um mich lebensfähig und wirklich outputfähig zu halten. Ich glaube, dass ganz vielen Menschen im Herzen absolut klar ist und auch im Hirn, dass die Fokussierung auf Quartalsziele nicht zielführend ist. Warum sind Familienunternehmen häufig deutlich stabiler aufgestellt, weil sie langfristiger planen? Wo sind sie angreifbar? Sie sind immer mal wieder nicht ajour mit der Technik. Und insbesondere, wenn du so große Sprünge hinkriegst, auch durch einen wirklich sinnvollen Einsatz von KI, wo die wenigsten Unternehmen schon bei sind, ist das tatsächlich was, wo Innovation alleine die Welt nicht rettet, wo Werte alleine die Welt nicht retten, aber die Kombination absolut entscheidend ist. Und das ist für mich das, wo ich mir wünsche, dass wir uns auch noch massiv weiterentwickeln. Ich habe gerade einen ganz großen Mutpunkt für mich gehabt, wo ein Freund, ein großartiger Kollege aus einer Unternehmung, aus der AfB, das ist eine Social and Green IT, der ist in die Politik gegangen, der ist gerade in den baden-württembergischen Landtag eingezogen, weil er gesagt hat, dass ich muss das doch machen, das ist meine Verpflichtung. Dort kann ich gestalten. Was für ein Privileg, dass ich gestalten kann. Und als er mir dann auch erzählt hat, wie antidemokratische Kräfte strukturiert die demokratischen Systeme nutzen, um sie selber vor ergänzende Schwierigkeiten zu stellen, habe ich auch gesagt, Kai, wir müssen das jetzt hier abbrechen. Ich kann es nicht aushalten. Aber einigen wir uns drauf. Wir denken uns zusammen geilen Scheiß aus und ich pushe alles, was ich kann, um diese Idee nach vorne zu treiben, damit wir auch durch deine Position vielleicht mehr verändern können. Solche Menschen wünsche ich mir in der Politik, die da reingehen, weil sie sagen, ich möchte etwas verändern und ich kann das annehmen. Es sind nicht alle, die in dem Bereich mitspielen. Und ich kann halt in meinem kleinen Universum das beitragen, dass solche Menschen dort unterstützen können. Und ich glaube, wenn wir wirklich mehr Dankbarkeit auch für unser eigenes Setting, für Deutschland, was auch viele Herausforderungen hat und Bureaucracy ist absoluter Irrsinn, aber es geht uns so wahnsinnig gut. Und wenn wir das mal mehr reflektieren und auch den Fokus darauf setzen, was läuft denn gut und wo können wir Dinge verbessern, dann kommen wir in ein ganz anderes Mindset und dafür braucht es alle Bereiche. Es braucht Wissenschaft, es braucht Wirtschaft, es braucht Politik, es braauchtZivilgesellschaft. Und wenn sich keiner wegduckt, können wir eine Menge machen.
Und da wären wir ja auch wieder so beim Anfang. Auf den Stärkenblick kommt es an und auf die Potenziale. Und ich sage immer, wir müssen uns einfach nur vorstellen, dass jeder jeden Tag eine Kleinigkeit tut, die den Unterschied macht. Dann ist es nicht so, ja, weil ich höre immer oft, ja, das kann ich ja nicht ändern. So, und damit bleiben wir in der Stagnation. Und deshalb unterstütze ich auch so eure Unternehmung, eure Initiative, eure Mission, wie auch immer wir es nennen. Wir fordern immer, dass das Silo-Denken aufhören muss. Und wir bleiben aber damit immer in der Organisation. So, wo ich sage, wir haben so viel Silo-Denken in der Gesellschaft. Und ich bin der Überzeugung, alles, was passiert, passiert irgendwie aufgrund von Beziehung. Und wenn wir wollen, dass wir mehr in der Gesellschaft miteinander agieren müssen, brauchen wir Beziehung. Ja, ich sage immer, ein Unternehmer engagiert sich gerne in der Schule, wenn er irgendeine Person aus der Schule kennt. So, weil ich dann die Realität kenne, dann sehe ich auf einmal, ah, da kann ich was mit unterstützen, ja, und dafür brauchen wir einfach Touchpoints. Ich muss vielleicht dann als Ehrenamtliche mal in die Schule kommen und sehen, ah, okay, hier könnte ich einen Beitrag leisten.
Absolut. Also für mich ist das genau dieses, wenn du etwas kennst, wenn du involviert bist, kannst du wirklich Dinge verändern. Und ich finde, ich glaube, vom Dalai Lama ist diese Aussage, wenn du glaubst, du bist zu klein, um etwas zu verändern, hast du noch nie mit einer Mücke in einem Raum geschlafen. Also es ist ein zauberhaftes Bild und es ist so wahr, so eine kleine Mistkröte kann dich so was von nerven. Und deshalb, lasst uns mehr Mücken sein. Also vielleicht dann nicht erschlagen werden, aber ich glaube, dass jeder in seinem Bereich einen Beitrag leisten kann. Und dass wir aus dieser Entschuldigungshaltung rauskommen müssen, weil, was war das, Bastian Pastewka? Ich kann nicht, wohnt in der Ich will nicht Straße. Also einfach mal machen, könnte ja gut werden.
Bevor wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, du hast zum Check-in gesagt, oder sozusagen dann, wo du dich vorgestellt hast, so, für dich ist auch immer Vergangenheit und Zukunft etwas, was dich prägt. Und vielleicht würde ich gerne nochmal so diesen Zukunftsblick reinnehmen. Wenn wir uns mal jetzt haben wir 26, in 46 zoomen, also in 20 Jahren. Und wir uns da auch sozusagen wieder am 13. Mai, heute machen wir nämlich die Aufnahme, wieder treffen. Was würdest du dann gerne sagen, was sich vielleicht in unserer Gesellschaft verändert hat? Auch vielleicht hinsichtlich Digitalisierung, Technologie, Programmieren. Worauf wärst du dann gerne stolz?
Ich wäre gern stolz darauf, dass wir von einer Angstfokussierung in eine Nutzenfokussierung kommen, und zwar Nutzen nicht rein monetär bewertet, sondern gesellschaftlich. Und dass wir es da schaffen, auch, ich will nicht sagen, Kapitalismusdenken abzuschwören. Also ich bin da gar nicht so, ich sag mal, groß rum kommunistisch unterwegs, nicht, aber tatsächlich den Wert von Gesellschaft und Familie neu zu definieren. Weil ich sehe einfach, dass insbesondere auch wenn ich mal erzähle, meine Mutter wohnt bei uns, oh mein Gott, geht das gut? Es geht toll. Also sie hat eine kleine Einliegerwohnung. Sie wird nachher auch noch für mich kochen, weil also meine Familie ist gerade unterwegs, Kinder im Ferienlager machen gerade Sport, mein Mann besucht seine Mutter. Ich weiß es so zu schätzen, jede Minute, die ich mit ihr verbringen kann. Und auch wenn es dann irgendwann mal vorbei sein wird. Ich glaube, es ist dann okay, weil wir haben so viele schöne Erinnerungen. Und sie sagt, sie war noch nie so glücklich in ihrem Leben, wie sie es jetzt ist. Und auf solche Sachen wirklich vielleicht wieder mehr Wert zu legen. Es ist nicht nur das Individuum, es ist auch das Individuum. Aber ich glaube, dass Individuen insbesondere im Verband unglaublich stark werden können. Und für mich, ich will nicht sagen, ich brauche gar nicht viel. Ich habe meine Familie, ich habe einen unglaublich tollen Job, der super fordernd ist, der auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, weil, wie gesagt, die finanzielle Situation absolut ungeil ist gerade. Aber ich weiß, warum ich es tue. Und ich habe das Glück gehabt, mich so weit kennenlernen zu dürfen, dass ich glaube, ich verstehe, wie ich funktioniere, dass ich weiß, wo ich mich selber challengen muss. Und dieses Thema der Selbstverantwortung wirklich dazu beizutragen, dass es besser wird. Und wenn es noch nicht gut ist, genau in die Bereiche zu pushen, wo es besser werden kann. Das wünsche ich mir, dass das mit Einbezug von KI, mit Einbezug von gesellschaftlichem Denken tatsächlich uns eine bessere Gesellschaft beschert als die, die wir heute haben.
Eigentlich ist das schon ein ganz schöner Schlusssatz. Ich würde dir aber trotzdem gern noch die Chance geben. Gibt es noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben und was du unbedingt noch sagen oder teilen möchtest oder was wir auch noch diskutieren können?
Ich glaube, wir haben einen recht großen Umschlag schon geschafft. Ich finde es einfach cool, wenn auch du deine Sichtbarkeit nutzt und wir auch wirklich diese Gedanken zu teilen. Das Glas ist nicht nur halb voll, das quillt in Teilen schon über. Und wenn man es wirklich möchte und sich auf auch das Positive und Dankbarkeit fokussiert, wird man auch zunehmend mehr von diesen Sachen wahrnehmen, weil auch da, ich glaube, es nennt sich Neuroplastizität oder so ähnlich. Man kann nicht nur seinen eigenen Feed in Social Media anteilig mitsteuern, sondern auch seine eigenen Gedanken. Und Optimisten haben nicht weniger oder häufiger Recht oder Unrecht als Pessimisten, aber sie leben so viel besser. Und das ist einfach für mich was. Hey, es gibt viele gute News in Deutschland, in der Welt und in uns selbst. Lass uns mal auf die fokussieren. Das finde ich cool, wenn diese Botschaft vielleicht auch mit hängen bleibt.
Und dafür hast du ja auch schon so einen kleinen Hack mitgegeben oder sozusagen ein kleines Tool, den Circle of Influence. Ich sage immer, den einmal aufschreiben, zu gucken, welche Themen liegen eigentlich in meinem Wirkungsbereich und wohin gebe ich die Energie in die Themen, die außerhalb meines Einflussbereichs liegen oder innerhalb. Das kann uns abends sehr erfüllend machen, wenn wir wissen, wir haben die Themen vorangetrieben, wo wir auch wirklich gestalten können und uns nicht an den anderen frustrierend die Zähne ausgebissen. Also an alle ZuhörerInnen, wer den Circle of Influence nicht kennt, darf gerne mal in eine Suchmaschine eingeben, was das ist und mal gucken, welche Themen liegen eigentlich in meinem Einflussbereich. Und damit, Julia, würde ich sagen, gehen wir in unseren Checkout. Ich habe gesagt, dich erwarten drei Sätze zum starken Ich, zum starken Team und zur starken Gesellschaft. Und damit starten wir zum starken Ich. Eine klare Mission stärkt mich, weil.
ich damit meine Ressourcen so allokieren kann, dass ich es sehr wahrscheinlich mache, diese Mission auch zu erreichen.
Zum starken Team. Gemeinsam Zukunft zu gestalten stärkt Teams, weil
Wissen zusammenkommt, weil Fähigkeiten zusammenkommen und weil auch Herausforderungen geteilt werden können.
Und damit zur starken Gesellschaft. Eine starke Gesellschaft entsteht, wenn.
Wenn wir das Wir in den Vordergrund stellen und auch starke Ichs haben, aber insbesondere das Verbindende suchen und zusammen geilen Scheiß machen.
Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Gedanken, deine Einblicke und vor allem Impulse. Schön, dass du hier warst.
Danke dir.
Ich hoffe natürlich, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt überzeugt bist, welche Kraft die Gemeinschaft hat und wie sie gemeinsam etwas bewirken kann, dann möchte ich dich gerne nochmal an mein Leadership-Programm Zusammenwachsen erinnern. Das ist ein 8-monatiger Entwicklungsraum und dort wird Zusammenwachsen wirklich wahr, nämlich dass wir als Gruppe zusammenwachsen und auch als Gruppe jeweils zusammen wachsen. Und hier kommt die innere Klarheit, die Julia beschrieben hat, mit den Tools und Methoden zusammen, sodass wir wirklich gemeinsam wirksam werden. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und vielleicht haben wir schon bald ein Gespräch, wo wir noch tiefer zu dem Programm eintauchen können. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.